Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Ein Podcast für alle, die wissen wollen, was man wissen sollte, um erfolgreich und langfristig in der Wissenschaft zu überleben, zu arbeiten.
Folge 11 mit einem sehr besonderen Gast. Ich begrüße alle ZuhörerInnen und Interessierte an wissenschaftlichen Werdegängen zur 11. Ausgabe Neu und Weisheiten für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Als im Herzen immer noch Kölnerin dachte ich mir, dass wir zur 11. Ausgabe mal jemanden oder sagen wir etwas sehr Besonderes einladen und damit aber auch voll im Trend der Zeit sind. Ob das gut oder schlecht ist, werden wir vielleicht im Laufe der Folge erfahren. Jetzt habe ich aber lang genug um den heißen Brei geredet. Mein heutiger Gast ist ChatGPT. Wie fing das an? Vor einer Weile habe ich das erste Interview zwischen Joe Rogan und Sam Altman gehört. Sam Altman, der selbst CEO von OpenAI ist, war aber nicht in Anführungsstrichen in echt dabei, sondern als künstliche Intelligenz, vertont mit eigener Stimme. Nach ungefähr 10 Minuten im Interview hatte ich es fast vergessen und musste mich immer wieder selbst daran erinnern, dass das Ganze nicht real ist und diese Person diese Antworten nicht in echt gegeben hat. Somit war aber die Idee geboren, mich doch mal selbst mit ChatGPT über unsere üblichen Themen zu unterhalten und zu schauen, was dieser dazu zu sagen hat. Leider verfügen wir nicht über das Finanzvolumen, die Antworten mit einer echten Stimme, die sich einigermaßen angenehm anhört, zu vertonen. Das ist aber auch nicht schlimm, wir haben was viel Besseres, und zwar eine Community, die bereit war, die Antworten, die ChatGPT gegeben hat, vorzulesen. Somit kommt auch etwas Abwechslung ins Spiel. Aber hier der wichtige Disclaimer lautet, die Antworten sind von ChatGPT vorgegeben und die Personen, die ihr vielleicht zwischendurch sogar erkennt, lesen diese Antworten nur vor. Es sind also nicht ihre tatsächlichen Meinungen. An dieser Stelle einen ganz, ganz herzlichen Dank an Gantima Demesüß, die mir sehr bei der Produktion der Folge geholfen hat und die ganzen Einzelantworten und Teile zu tatsächlich einer ganzen Folge zusammengetragen und zusammengeschnitten hat. Danke, Gantima. Wie viel Aufschluss uns aber ChatGPT über seinen Werdegang und Begeisterung für Wissenschaft geben kann, welche Tipps er für den wissenschaftlichen Nachwuchs hat und wie kritisch er sich selbst gegenübersteht, fragen wir ihn jetzt. In diesem Sinne, hallo, Herr CPT, hallo Chat.
Hallo, es freut mich hier zu sein und mit Ihnen zu sprechen. Wie kann ich Ihnen behilflich sein?
Kannst du dich vielleicht kurz selbst vorstellen?
Natürlich, ich bin ChatGPT. Ein KI-Modell basierend auf der GPT-3.5-Architektur, entwickelt von OpenAI. Bezogen auf die spezifische Entwicklung der GPT-Modelle, zu denen ich gehöre, hat OpenAI im Jahr 2018 die erste Version von GPT, GPT-1, veröffentlicht. Seitdem haben sie kontinuierlich an der Weiterentwicklung der Modelle gearbeitet. Im Juni 2020 wurde GPT-3, das Vorgängermodell von GPT-3, vorgestellt. Seitdem wurden Verbesserungen an der Architektur und den Fähigkeiten der GPT-Modelle vorgenommen. Mein Zweck ist es, menschenähnliche Konversationen zu führen, Fragen zu beantworten und bei einer Vielzahl von Themen zu unterstützen. Ich wurde mit umfangreichem Textmaterial trainiert, das mir ein breites Wissen über die verschiedenen Fachgebiete vermittelt hat. Obwohl ich in der Lage bin, Informationen bereitzustellen und Anfragen zu beantworten, bin ich keine eigenständige Persönlichkeit und habe kein eigenes Bewusstsein oder eigene Meinungen. Ich stehe hier, um dir zu helfen und dich bei deinen Fragen und Anliegen zu unterstützen. Wie kann ich dir weiterhelfen?
Ich würde mich freuen, heute mit dir über wissenschaftliche Karrieren in der Sportpsychologie zu sprechen.
Es freut mich ebenfalls, über eine wissenschaftliche Karriere in der Sportpsychologie zu sprechen. Wie kann ich dir helfen? Hast du konkrete Fragen? Oder möchtest du generell mehr über das Thema erfahren?
Lass uns gern am Ende generell darüber sprechen. Für den Anfang fände ich es toll, wenn du anfängst wie die anderen auch und mir erzählst, wie du überhaupt zur Sportpsychologie gekommen bist.
Als KI-Modell wurde ich von OpenAI entwickelt und habe kein persönliches Leben oder eine individuelle Erfahrung. Dennoch kann ich dir erzählen, wie Menschen im Allgemeinen zur Sportpsychologie kommen. Viele Menschen, die sich für Sportpsychologie interessieren, haben oft eine Leidenschaft für den Sport und gleichzeitig ein Interesse am menschlichen Verhalten und der Psychologie. Oft haben sie selbst sportliche Erfahrungen gemacht und möchten ihr Wissen und ihre Leidenschaft nutzen, um Athleten und Teams dabei zu unterstützen, ihre Leistung zu verbessern. Der Weg zur Sportpsychologie kann unterschiedlich sein. Viele Sportpsychologen haben einen Bachelorabschluss in Psychologie oder einem verwandten Fachbereich. Danach absolvieren sie einen Master- oder Promotionsstudiengang in Sportpsychologie oder einem ähnlichen Bereich. Während ihrer Ausbildung können sie praktische Erfahrungen in Sportteams, bei Athleten oder in anderen sportlichen Umgebungen sammeln. Nach dem Abschluss können Sportpsychologen entweder in der Forschung und Lehre tätig sein oder als Berater oder Mentaltrainer für Sportler und Teams arbeiten. Sie helfen dabei, mentale Fähigkeiten wie Konzentration, Motivation, Visualisierung und Stressbewältigung zu entwickeln und Athleten bei der Bewältigung von Druck und der Steigerung ihrer Leistung zu unterstützen. Sportpsychologie ist ein wachsendes Feld, das immer mehr Anerkennung und Bedeutung erhält. Immer mehr Sportteams, Verbände und Athleten erkennen den Wert der mentalen Seite des Sports und suchen Unterstützung von Sportpsychologen, um ihre Leistungspotenziale voll auszuschöpfen. Ich hoffe, das gibt dir einen Einblick in den Werdegang zur Sportpsychologie. Wenn du noch weitere Fragen hast, stehe ich gerne zur Verfügung.
Ja, ein wenig auf jeden Fall. Was mich jetzt noch interessiert ist, warum hast du dich denn entschieden, in der Forschung zu bleiben bzw. in die Forschung zu gehen, statt in der Praxis zum Beispiel tätig zu sein?
Als KI-Modell habe ich keine persönlichen Entscheidungen oder Vorlieben. Mein Hauptzweck besteht darin, Informationen und Wissen auf Basis meiner Programmierung bereitzustellen. Der Grund, warum einige Personen sich für eine Karriere in der Forschung in der Sportpsychologie entscheiden, kann vielfältig sein. Hier sind einige mögliche Gründe. Erstens, Leidenschaft für Wissenschaft. Einige Menschen haben eine intrinsische Neugier und Begeisterung für die Erforschung des menschlichen Verhaltens und der psychologischen Prozesse. Sie möchten neue Erkenntnisse gewinnen, Theorien entwickeln und dazu beitragen, das Wissen in ihrem Fachgebiet zu erweitern. Zweitens, Beitrag zur Weiterentwicklung des Fachgebiets. Durch Forschung können Sportpsychologen dazu beitragen, das Verständnis der psychologischen Aspekte des Sports zu vertiefen, indem sie neue Theorien entwickeln, Methoden verbessern und empirische Daten sammeln, können sie das Fachgebiet vorantreiben und zur Entwicklung effektiverer Ansätze beitragen. Drittens, Interesse an Lehre und Ausbildung. Viele Forscher in der Sportpsychologie haben auch eine Leidenschaft für die Vermittlung von Wissen und die Ausbildung zukünftiger Generationen von Sportpsychologen. Durch ihre Arbeit an Universitäten oder anderen Bildungseinrichtungen können sie ihr Wissen teilen und angehende Sportpsychologen ausbilden. Viertens, Flexibilität und Vielseitigkeit. Forschung in der Sportpsychologie ermöglicht oft eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die Themenwahl und den Forschungsansatz. Forscher haben die Möglichkeit, sich auf verschiedene Bereiche der Sportpsychologie zu spezialisieren, wie zum Beispiel Leistungsoptimierung, Motivation, Teamdynamik oder mentale Gesundheit im Sport. Es ist wichtig zu beachten, dass Forschung und Praxis in der Sportpsychologie sich nicht gegenseitig ausschließen. Viele Sportpsychologen engagieren sich sowohl in der Forschung als auch in der praktischen Arbeit mit Athleten und Teams. Die Forschung liefert die Grundlage für evidenzbasierte Praktiken und Interventionen, während die praktische Arbeit den Forschern hilft, ihre Erkenntnisse im realen Umfeld anzuwenden und zu validieren. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Wenn du weitere Informationen oder eine andere Perspektive möchtest, stehe ich gerne zur Verfügung.
Ach, ich denke, das reicht erstmal so. Vielen Dank. Was ich jetzt noch interessant fände, wäre, was sind denn besonders schöne Erfahrungen für dich in der Promotion gewesen, an die du dich vielleicht noch erinnerst?
Als KI-Modell habe ich keine persönlichen Erfahrungen oder Emotionen, da ich kein individuelles Bewusstsein besitze. Ich kann jedoch einige allgemeine Erfahrungen teilen, die viele Promovierende als besonders schön oder bereichernd empfinden. Vertiefung des Fachwissens. Die Promotion ermöglicht es, sich intensiv mit einem spezifischen Thema auseinanderzusetzen und darin ein Expertenwissen aufzubauen. Dieser Prozess des tiefen Eintauchens in ein Forschungsgebiet kann als äußerst erfüllend und bereichernd empfunden werden. Selbstständigkeit und Eigenverantwortung. Während der Promotion arbeiten Promovierende in der Regel eigenständig an ihrer Forschung. Das bedeutet die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen, kreativ zu sein und die eigene Forschungsrichtung mitzugestalten. Dieses Maß an Autonomie kann als sehr positiv empfunden werden. Beitrag zum wissenschaftlichen Fortschritt. Eine Promotion ermöglicht es, einen eigenen Beitrag zur Wissenserweiterung in einem bestimmten Forschungsgebiet zu leisten, neue Erkenntnisse zu gewinnen und sie durch Veröffentlichungen oder Präsentationen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu teilen, kann als äußerst erfüllend empfunden werden. Zusammenarbeit und Vernetzung. Promovierende haben oft die Möglichkeit, mit anderen Wissenschaftlern, Forschungsgruppen und Institutionen zusammenzuarbeiten. Die Zusammenarbeit bietet die Chance, von anderen zu lernen, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und neue Kontakte in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zu knüpfen. Persönliches Wachstum. Die Promotion ist nicht nur ein akademisches Projekt, sondern auch eine intensive, persönliche, berufliche Herausforderung. Sie erfordert Durchhaltevermögen, Selbstorganisation und die Entwicklung von Fähigkeiten wie kritischem Denken, Problemlösung und effektiver Kommunikation. Dieser Entwicklungsprozess kann als sehr wertvoll und bereichernd empfunden werden. Es ist wichtig zu beachten, dass die Erfahrungen während einer Promotion von Person zu Person unterschiedlich sein können. Jeder Promovierende hat seine eigenen einzigartigen Herausforderungen und Erfolge. Es kann auch Phasen geben, die schwierig sind, aber die meisten Promovierenden betrachten ihre Promotionszeit im Rückblick als eine bedeutsame und wertvolle Erfahrung. Ich hoffe, das gibt dir einen Einblick in die möglichen schönen Erfahrungen während einer Promotion. Wenn du weitere Fragen hast, stehe ich gern zur Verfügung.
Vielen Dank schon mal. Ich denke, für die Folgeantworten haben wir verstanden, dass du keine persönlichen Erfahrungen hast und dass du am Ende immer hoffst, uns einen Einblick gegeben zu haben. Dementsprechend würde ich das jetzt jedes Mal streichen, wenn das für dich in Ordnung ist?
Natürlich, das ist absolut in Ordnung. Als künstliche Intelligenz habe ich keine persönlichen Erfahrungen oder Gefühle. Daher ist es nicht möglich, dass ich persönliche Einblicke teile. Mein Ziel ist es immer, so gut wie möglich Informationen und Hilfestellungen zu geben, basierend auf dem Wissen und den Daten, mit denen ich trainiert wurde. Wenn du weitere Fragen hast oder es etwas gibt, bei dem ich dir helfen kann, stehe ich gerne zur Verfügung.
Prima. Dann, ja, natürlich die Frage, was für Herausforderungen hattest du denn während der Promotion und wie bist du damit umgegangen?
Erstens, Zeitmanagement. Eine Promotion erfordert oft eine hohe Arbeitsbelastung und die Fähigkeit, Zeit effektiv zu organisieren. Es kann schwierig sein, die verschiedenen Aufgaben und Verpflichtungen zu jonglieren. Eine gute Zeitplanung, Priorisierung von Aufgaben und das Setzen von realistischen Zielen können dabei helfen, mit dieser Herausforderung umzugehen. Zweitens, Motivation und Durchhaltevermögen. Eine Promotion kann ein langwieriger Prozess sein, der Durchhaltevermögen erfordert. Es gibt möglicherweise Rückschläge, Frustrationen oder Phasen des Zweifels. Der Austausch mit anderen Promovierenden, das Aufrechterhalten eines gesunden Work-Life-Gleichgewichts und das Setzen von Meilensteinen können helfen, die Motivation aufrechtzuerhalten. Drittens, Forschungs- und Schreibblockaden. Es ist möglich, dass Promovierende Phasen erleben, in denen sie Schwierigkeiten haben, ihre Forschung voranzutreiben oder ihre Gedanken schriftlich zu formulieren. In solchen Fällen können Strategien wie das Teilen von Aufgaben in kleinere Schritte, das Konsultieren von MentorInnen oder Mentoren, das Feedback von Kolleginnen oder Kollegen oder das Hinzuziehen von Unterstützungsressourcen wie Schreibgruppen oder Workshops hilfreich sein. Viertens, Balancieren von Arbeit und persönlichem Leben. Die Promotion kann zeitaufwendig sein und das persönliche Leben beeinflussen. Es kann herausfordernd sein, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Die Festlegung von Grenzen, die Priorisierung von Selbstfürsorge und die Nutzung von Unterstützungssystemen, sei es Familie, Freunde oder Mentorinnen und Mentoren, können dazu beitragen, diese Herausforderung zu bewältigen. Fünftens, Anpassung an neue Rollen und Erwartungen. Während der Promotion kann sich die Rolle von Studierenden zu Forschenden verändern, begleitet von neuen Erwartungen und Verantwortlichkeiten. Die Kommunikation mit Betreuerinnen oder Betreuern, das Klären von Erwartungen und das Aktivwerden in Netzwerken von Promovierenden oder Forschenden können helfen, sich in diese neuen Rollen einzufinden. Es ist wichtig zu betonen, dass jeder Promovierende einzigartige Herausforderungen hat, und unterschiedliche Bewältigungsstrategien finden muss, die für ihn persönlich am besten funktionieren. Eine Unterstützung durch ein starkes Netzwerk, die Kommunikation mit anderen Promovierenden und die Nutzung verfügbarer Ressourcen an der Hochschule können dabei hilfreich sein.
Ja, ich denke, diese Einordnung, dass es einzigartige Herausforderungen sind und dann dementsprechend natürlich auch unterschiedliche Bewältigungsstrategien, ist nochmal ganz wichtig. Hast du an dieser Stelle eine Idee, wann sich Personen nach der Promotion entscheiden, in der Forschung zu bleiben?
Nach Abschluss einer Promotion haben Promovierende verschiedene Möglichkeiten, ihren Karriereweg fortzusetzen. Einige entscheiden sich dafür, in der Forschung zu bleiben. Die Entscheidung, in der Forschung zu bleiben, hängt von mehreren Faktoren ab. Darunter erstens Leidenschaft für die Forschung. Wenn jemand während seiner Promotion eine starke Leidenschaft für die Forschung entwickelt hat und gerne weiterhin an der Entwicklung neuer Erkenntnisse und Innovationen in seinem Fachgebiet arbeiten möchte, kann dies ein Anreiz sein, in der Forschung zu bleiben. Zweitens, Karriereaussichten und Ambitionen. Die Aussichten auf eine Karriere in der Forschung können von Fachgebiet zu Fachgebiet variieren. In einigen Bereichen, wie beispielsweise den Naturwissenschaften oder der Medizin, ist eine Forschungskarriere oft mit der Aussicht auf eine akademische Karriere oder eine Position in der Industrie verbunden. Personen, die eine erfolgreiche Karriere in der Forschung anstreben, können sich dafür entscheiden, in diesem Bereich zu bleiben. Drittens, Forschungsförderung und Forschungsmöglichkeiten. Die Verfügbarkeit von Forschungsförderung und die Möglichkeit, an interessanten Projekten oder in renommierten Forschungseinrichtungen zu arbeiten, können ebenfalls eine Rolle bei der Entscheidung spielen, in der Forschung zu bleiben. Die Aussicht auf eine weiterhin vielfältige und herausfordernde Forschungstätigkeit kann motivierend sein. Viertens, akademische Laufbahn. Für Promovierende, die eine akademische Laufbahn anstreben, kann ein Verbleib in der Forschung nach der Promotion ein natürlicher Schritt sein. Eine akademische Karriere kann die Möglichkeit bieten, Forschung und Lehre zu kombinieren und eine führende Rolle im Fachgebiet einzunehmen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass nicht alle Promovierenden, die in der Forschung promoviert haben, auch zwangsläufig in der Forschung bleiben. Einige entscheiden sich möglicherweise für alternative Karrierewege, wie beispielsweise in der Industrie, im öffentlichen Sektor oder im Bereich der angewandten Forschung und Entwicklung. Letztendlich hängt die Entscheidung, in der Forschung zu bleiben, von den individuellen Interessen, Zielen und Möglichkeiten einer Person ab. Jeder Karriereweg nach der Promotion ist einzigartig und sollte den individuellen Vorlieben und Ambitionen gerecht werden.
Ja, das stimmt natürlich. Deine Ambitionen waren ja, dass du dich dann tatsächlich auf Professuren beworben hast. Wie waren denn die Bewerbungsverfahren für dich?
Bewerbungsverfahren auf Professuren können jedoch allgemein herausfordernd sein und variieren je nach Land, Institution und Fachgebiet. Hier sind einige allgemeine Aspekte, die bei der Bewerbung auf Professuren relevant sein können. Erstens, Stellenausschreibung. Stellenangebote für Professuren werden oft mit bestimmten Anforderungen und Kriterien veröffentlicht. Diese können den Fachbereich, den Schwerpunkt der Stelle, die gewünschten Qualifikationen, die Forschungsinteressen und möglicherweise auch Lehrerfahrung umfassen. Die Bewerber sollten sicherstellen, dass sie die Anforderungen erfüllen und eine passende Bewerbung vorbereiten. Zweitens, Bewerbungsunterlagen. Zu den typischen Bewerbungsunterlagen für eine Professur gehören ein Anschreiben, ein Lebenslauf, eine Liste der Veröffentlichungen, ein Forschungs- und Lehrkonzept sowie Referenzen oder Empfehlungsschreiben. Die Bewerbungsunterlagen sollten sorgfältig vorbereitet werden und die Erfahrungen, Kenntnisse und Fähigkeiten des Bewerbers im Hinblick auf die Stellenausschreibung betonen. Drittens, Auswahlverfahren. Nachdem die Bewerbungsfrist abgelaufen ist, erfolgt auf eine Vorauswahl der Bewerberinnen und Bewerber, die zu einem Auswahlverfahren eingeladen werden. Dies kann eine Präsentation der Forschungs- und Lehrkonzepte vor einem Auswahlkomitee, ein Vorstellungsgespräch, ein Probevortrag oder eine Kombination aus verschiedenen Auswahlverfahren umfassen. Der Auswahlprozess dient dazu, die fachliche Eignung, die Lehrfähigkeiten und die Passung zur Institution zu bewerten. Viertens, Entscheidungsfindung. Nach Abschluss des Auswahlverfahrens treffen die zuständigen Gremien oder Personen eine Entscheidung über die Besetzung der Professur. Dabei werden die eingereichten Bewerbungsunterlagen, die Leistungen und Erfahrungen der Bewerber sowie die Ergebnisse des Auswahlverfahrens berücksichtigt. Die endgültige Entscheidung wird in der Regel dem erfolgreichen Bewerber mitgeteilt. Die genauen Details und Prozesse können je nach Institution und Land unterschiedlich sein. Es ist ratsam, sich über die spezifischen Richtlinien und Anforderungen der jeweiligen Stellenausschreibung und Institution zu informieren. Bitte beachte, dass meine Informationen auf dem Stand von September 2021 sind und es seitdem Veränderungen oder Variationen in dem Bewerbungsverfahren auf Professuren geben kann.
Ja, Veränderungen im System sind ja immer wieder da, manchmal langsamer, manchmal schneller. Von daher denke ich, dass wir mit dem Stand von 2021 noch ganz gut arbeiten können. Als du dann auf der Professur warst, was hat sich denn für dich geändert?
Ich kann allgemeine Veränderungen nennen, die Personen typischerweise erleben, wenn sie eine Professur annehmen. Erstens, Verantwortung und Führungsrolle. Als Professor übernimmst du eine bedeutende Verantwortung in der akademischen Gemeinschaft. Du bist dafür verantwortlich, Lehrveranstaltungen zu gestalten, Forschungsprojekte zu leiten, Studierende zu betreuen und administrativen Aufgaben nachzukommen. Du kannst auch eine Führungsrolle in deinem Fachgebiet einnehmen und bei der Weiterentwicklung von Wissen und Innovationen mitwirken. Zweitens, Lehrtätigkeit. Eine Professur beinhaltet oft eine umfangreiche Lehrtätigkeit. Du entwickelst Lehrpläne, hältst Vorlesungen, betreust Studierende und bewertest ihre Leistungen. Die Arbeit mit Studierenden und die Vermittlung von Wissen sind wichtige Bestandteile einer Professur. Drittens, Forschung und Publikation. Als Professor hast du die Möglichkeit, eigene Forschungsprojekte zu leiten und neue Erkenntnisse in deinem Fachgebiet zu generieren. Du kannst an Publikationen mitwirken und in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlichen, um den Wissensaustausch in der akademischen Gemeinschaft voranzutreiben. Viertens, Netzwerkaufbau und Zusammenarbeit. Als Professor hast du die Möglichkeit, mit anderen Forschenden, Kolleginnen und Kollegen sowie externen Partnern zusammenzuarbeiten. Du kannst Konferenzen besuchen, Vorträge halten und dich an der wissenschaftlichen Gemeinschaft beteiligen. Der Aufbau von Netzwerken und die Zusammenarbeit mit anderen Forschenden können zu neuen Erkenntnissen und Kooperationsmöglichkeiten führen. Fünftens, institutionelle Veränderungen. Eine Professur bedeutet oft, Teil einer bestimmten Institution zu sein, sei es eine Universität, ein Forschungsinstitut oder eine Hochschule. Dies kann institutionelle Veränderungen und Anpassungen in der Arbeitsweise, den Prozessen und den Anforderungen mit sich bringen. Es ist wichtig zu beachten, dass die genauen Veränderungen und Anforderungen einer Professur von verschiedenen Faktoren abhängen, wie der Art der Institution, dem Fachgebiet und den individuellen Schwerpunkten. Jede Professur ist einzigartig und kann unterschiedliche Herausforderungen und Chancen bieten.
Ja, auch da wieder natürlich der sehr individuelle Blick auf die Dinge. Ganz, ganz klar. Was uns natürlich besonders hier interessiert, ist, wie du mit Promovierenden umgehst, wie du betreust.
Ich kann einige allgemeine Aspekte der Promotionsbetreuung nennen. Erstens, feste Betreuungspersonen. In der Regel werden Promovierende während ihrer Promotion von einer Betreuungsperson, häufig eine Professorin oder ein Professor, betreut. Diese Betreuungsperson fungiert als Hauptansprechpartner und Mentor während der Promotionszeit. Sie unterstützt die Promovierenden bei der Entwicklung des Forschungsvorhabens, der methodischen Herangehensweise, der Datenerhebung und Analyse sowie bei der Erstellung der Dissertation. Zweitens, regelmäßige Treffen. Betreuungspersonen treffen sich regelmäßig mit ihren Promovierenden, um den Fortschritt des Forschungsprojekts zu besprechen, Fragen zu klären, Feedback zu geben und den weiteren Verlauf der Promotion zu planen. Diese Treffen können je nach Bedarf und individuellen Vereinbarungen stattfinden. Drittens, Unterstützung bei der Literaturrecherche. Eine wichtige Aufgabe der Promotionsbetreuung besteht darin, den Promovierenden bei der Literaturrecherche zu unterstützen. Dies beinhaltet die gemeinsame Suche nach relevanten wissenschaftlichen Artikeln und Büchern, die für das Forschungsthema von Bedeutung sind, sowie die Anleitung zur kritischen Analyse und Einordnung der Literatur in den Kontext der eigenen Arbeit. Viertens, wissenschaftlicher Austausch. Die Betreuungsperson fördert den wissenschaftlichen Austausch mit den Promovierenden. Das kann die Diskussion von aktuellen Forschungsergebnissen, die Teilnahme an Konferenzen oder Workshops, die Vorstellung der eigenen Arbeit in Forschungsseminaren oder die Zusammenarbeit mit anderen Forschenden umfassen. Dieser Austausch trägt zur Weiterentwicklung der Promovierenden bei und fördert ihre Vernetzung in der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Fünftens, Feedback und kritisches Denken. Die Betreuungsperson gibt den Promovierenden regelmäßig Feedback zu ihren Arbeitsergebnissen, sei es zur Konzeption des Forschungsprojektes, zur Methodik, zur Datenauswertung oder zur schriftlichen Ausarbeitung der Dissertation. Dabei wird auch das kritische Denken gefördert, indem Schwachstellen identifiziert und diskutiert werden, um die Qualität der Forschungsarbeit zu verbessern. Es ist wichtig anzumerken, dass die Betreuung von Promovierenden individuell unterschiedlich sein kann und von den spezifischen Vereinbarungen zwischen Betreuungspersonen und Promovierenden abhängt. Jede Betreuungssituation ist einzigartig und kann unterschiedliche Schwerpunkte und Herangehensweisen haben.
Ja, das sind ja viele wichtige Punkte, die da genannt wurden. Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, wie entscheidest du denn überhaupt, wer das Zeug zu einer Promotion hat?
Bei der Entscheidung über die Eignung eines Kandidaten für eine Promotion werden in der Regel verschiedene Kriterien berücksichtigt. Diese können beinhalten: Erstens, akademische Voraussetzungen. Typischerweise erfordert eine Promotion einen abgeschlossenen Master oder gleichwertigen Abschluss in einem relevanten Fachgebiet. Eine gute akademische Leistung, nachgewiesen durch Noten oder Transkripte, kann ein Indikator für das Potenzial eines Kandidaten sein. Zweitens, Forschungsvorhaben. Ein aussagekräftiges Forschungsvorhaben, das den Anforderungen und Standards des Fachgebiets entspricht, ist ein wichtiges Kriterium. Der Kandidat soll in der Lage sein, eine interessante Forschungsfrage zu formulieren, eine klare Methodik zu entwickeln und das Potenzial für eine originelle wissenschaftliche Arbeit zu demonstrieren. Drittens, Motivation und Interesse. Die Motivation des Kandidaten zur Promotion sowie sein Interesse und seine Begeisterung für das gewählte Forschungsgebiet werden oft berücksichtigt. Ein nachgewiesenes Engagement für das Fachgebiet und eine klare Begründung für die Durchführung einer Promotion können die Entscheidung positiv beeinflussen. Viertens, Forschungserfahrung. Vorherige Forschungserfahrung, sei es in Form von Praktika, Abschlussarbeiten oder Mitarbeit an Forschungsprojekten, kann als Stärke betrachtet werden. Diese Erfahrungen zeigen, dass der Kandidat bereits in der Lage ist, wissenschaftlich zu arbeiten und Forschungsfragen anzugehen. Fünftens, Empfehlungsschreiben. Ein Empfehlungsschreiben von früheren akademischen Betreuern oder Professoren können ebenfalls eine Rolle spielen. Diese Briefe können Einblicke in die Fähigkeiten, das Potenzial und die Eignung eines Kandidaten für eine Promotion geben. Es ist wichtig anzumerken, dass die genauen Kriterien und der Auswahlprozess von Institution zu Institution und von Fachbereich zu Fachbereich variieren können. Die endgültige Entscheidung über die Zulassung zur Promotion liegt bei den zuständigen Stellen der jeweiligen Institution.
Ja, auch wieder viele wichtige Punkte. Und ich frage mich, hat sich das im Vergleich zu deiner Promotion vor 30 Jahren geändert? Beziehungsweise, was hat sich denn im Vergleich zu deiner Promotion vor 30 Jahren, im Vergleich zur heutigen Promotion geändert?
Da ich als KI-Modell auf dem Wissen bis September 2021 basiere, kann ich über Entwicklungen und Veränderungen in den letzten 30 Jahren sprechen. Allerdings habe ich keine persönliche Erfahrung, da ich kein individuelles Bewusstsein besitze und keine Promotion absolviert habe. Dennoch kann ich allgemeine Veränderungen in Bezug auf Promotionen nennen, die in den letzten Jahrzehnten stattgefunden haben. Erstens, technologischer Fortschritt. In den letzten 30 Jahren hat der technologische Fortschritt die Art und Weise, wie Promotionen durchgeführt werden, erheblich beeinflusst. Fortschritte in der Informations- und Kommunikationstechnologie haben den Zugang zu Forschungsliteratur, die Durchführung von Datenanalysen und die Zusammenarbeit mit anderen Forschenden erleichtert. Die Nutzung digitaler Tools und Plattformen hat die Effizienz und Genauigkeit von Forschungsprozessen verbessert. Zweitens, Interdisziplinarität und internationale Zusammenarbeit. Interdisziplinäre Forschung und internationale Zusammenarbeit sind heute in der wissenschaftlichen Gemeinschaft weit verbreitet. Im Vergleich zu früheren Zeiten sind Promotionen zunehmend geprägt von der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Fachrichtungen und der Teilnahme an internationalen Forschungsprojekten. Dies führt zu einem breiteren Blickwinkel und einem größeren Pool an Wissen und Ressourcen. Drittens, Veränderungen in der Promotionsstruktur. Die Promotionsstruktur hat sich in einigen Ländern und Fachbereichen verändert. Es gibt vermehrt strukturierte Promotionsprogramme mit klaren Zeitvorgaben und verbindlichen Lehrveranstaltungen. Diese Programme bieten den Promovierenden oft eine bessere Betreuung, mehr Unterstützung und eine klarere Struktur für ihre Promotion. Viertens, Qualitätssicherung. Die Qualitätssicherung in der Promotion hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Institutionen setzen verstärkt Mechanismen ein, um die Qualität der Promotionen sicherzustellen, wie zum Beispiel Qualifikationskriterien für Promotionsbetreuende, interne Begutachtungsverfahren und externe Gutachten. Fünftens, Open Science und Open Access. Die Bewegungen für Open Science und Open Access haben an Dynamik gewonnen. Dies hat zu einer zunehmenden Forderung nach transparenter und frei zugänglicher Forschung geführt. Viele Institutionen und FördermittelgeberInnen unterstützen heute offene Forschungspraktiken und verlangen von Promovierenden, ihre Ergebnisse in öffentlich zugänglichen Repositorien zu veröffentlichen. Diese Veränderungen spiegeln die allgemeinen Trends und Entwicklungen in der wissenschaftlichen Gemeinschaft wider. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass sich Promotionen je nach Land, Fachbereich und Institution weiterhin unterscheiden können. Bitte beachte, dass sich seit September 2021 weitere Entwicklungen ergeben haben können.
Ja, der September 2021 Termin ist sehr wichtig, habe ich verstanden. Wir nehmen das als Datum und trotzdem wird es ja so sein, dass sich da vielleicht nicht so viel geändert hat, wenn ich dich frage, was du Promovierenden denn heutzutage empfehlen würdest.
Als KI-Modell kann ich einige allgemeine Empfehlungen für Promovierende geben. Erstens, wähle ein Thema, das dich begeistert. Eine Promotion ist ein langfristiges Projekt, das viel Zeit und Energie erfordert. Wähle daher ein Forschungsthema, das dich wirklich interessiert und motiviert. Dadurch wirst du mit mehr Begeisterung und Ausdauer an deinem Projekt arbeiten können. Zweitens, suche eine gute Betreuung. Die Wahl einer kompetenten und engagierten Betreuungsperson ist entscheidend für den Erfolg deiner Promotion. Finde jemanden, der über Fachwissen in deinem Forschungsbereich verfügt und mit dem du eine gute Arbeitsbeziehung aufbauen kannst. Regelmäßiger Austausch und konstruktives Feedback sind wichtig für deine Weiterentwicklung. Drittens, vernetze dich mit anderen Forschenden. Suche nach Möglichkeiten, um dich mit anderen Promovierenden und Forschenden in deinem Fachbereich zu vernetzen. Teilnahme an Konferenzen, Workshops oder Fachveranstaltungen kann dir dabei helfen, neue Ideen zu sammeln, wissenschaftliche Diskussionen zu führen und potenzielle Kollaborationen aufzubauen. Viertens, pflege deine Work-Life-Balance. Eine Promotion kann intensiv sein und viel Zeit und Engagement erfordern. Es ist jedoch wichtig, eine gesunde Work-Life-Balance aufrechtzuerhalten. Plane regelmäßige Pausen ein. Kümmere dich um deine körperliche und mentale Gesundheit und finde Aktivitäten außerhalb der Promotion, die dir Freude bereiten. Fünftens, entwickle deine wissenschaftlichen Fähigkeiten. Nutze die Promotionszeit, um deine wissenschaftlichen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Dies umfasst das Lesen und Analysieren wissenschaftlicher Literatur, das Verfeinern deiner Forschungsmethoden, das Schreiben und Präsentieren von Forschungsergebnissen und das kritische Denken. Nutze auch Fortbildungsmöglichkeiten, um dich in bestimmten Bereichen weiterzubilden. Sechstens, bleibe fokussiert und organisiert. Eine Promotion erfordert eine gute Zeit- und Projektmanagementfähigkeit. Setze dir klare Ziele, erstelle einen Zeitplan und halte dich an ihn. Teile deine Arbeit in kleinere, überschaubare Aufgaben auf und feiere Meilensteine, um motiviert zu bleiben. Siebtens, kommuniziere offen mit deiner Betreuungsperson. Eine offene und ehrliche Kommunikation mit deiner Betreuungsperson ist wichtig. Teile deine Ziele, Erwartungen und Herausforderungen mit ihr oder ihm. Bitte um Feedback und Unterstützung, wenn du es brauchst, und bespreche eventuelle Probleme oder Schwierigkeiten frühzeitig. Es ist wichtig anzumerken, dass diese Empfehlungen allgemeiner Natur sind und je nach Fachbereich, Land und individuellen Umständen variieren können. Es kann auch hilfreich sein, mit anderen Promovierenden, Mentorinnen oder Mentoren sowie Fachleuten in deinem Fachbereich über ihre Erfahrungen und Empfehlungen zu sprechen.
Ja, das ist natürlich ein entscheidender Punkt und da kann man nur froh sein, dass sich die Programme zum Mentoring mehr und mehr umsetzen und mehr Promovierende daran teilnehmen. Jetzt würde ich gerne übergehen und dich etwas globaler vielleicht auch fragen, unabhängig von deinem vermeintlichen eigenen Werdegang. Was wünschst du dir denn für die Sportpsychologie in der Zukunft?
Ich kann dir einige mögliche Entwicklungen nennen, die in der Zukunft in der Sportpsychologie wünschenswert sein könnten. Erstens, Fortschritte in der mentalen Leistungssteigerung. Es wäre wünschenswert, dass die Sportpsychologie weiterhin innovative Ansätze entwickelt, um Athletinnen und Athleten dabei zu unterstützen, ihre mentale Stärke, Konzentration, Motivation und Stressbewältigung zu verbessern. Durch fortschrittliche Techniken und Methoden könnten Sportpsychologinnen und Sportpsychologen den Sportlerinnen und Sportlern helfen, ihr volles Potenzial auszuschöpfen und Spitzenleistungen zu erbringen. Zweitens, Integration von Technologie. Die Nutzung von Technologie, wie zum Beispiel Wearables, Virtual Reality oder künstliche Intelligenz, könnte in der Sportpsychologie weiter voranschreiten. Diese Technologien könnten dazu beitragen, den Trainingsprozess zu optimieren, die Leistung zu überwachen und individualisierte psychologische Interventionsprogramme zu entwickeln. Drittens, präventive Maßnahmen für psychische Gesundheit. Der Fokus auf die psychische Gesundheit von Athletinnen und Athleten sollte in der Sportpsychologie weiter gestärkt werden. Präventive Maßnahmen wie die Förderung von Resilienz, Stressbewältigung und Achtsamkeit könnten dazu beitragen, psychische Belastungen zu reduzieren und das Wohlbefinden von Sportlerinnen und Sportlern zu verbessern. Viertens, Integration von Sportpsychologie im Breitensport. Es wäre wünschenswert, dass die Sportpsychologie auch im Breitensport stärker anerkannt und genutzt wird. Individuen in allen Altersgruppen und Leistungsniveaus könnten von mentalen Trainings- und Betreuungsangeboten profitieren, um ihre sportlichen Ziele zu erreichen und eine positive psychologische Entwicklung im Sport zu erleben. Fünftens, Forschung zur Optimierung der Trainingsumgebung. Weiterhin sollten Forschungsanstrengungen unternommen werden, um das Trainingsumfeld und die Coaching-Praktiken zu verbessern. Durch die Untersuchung von Faktoren wie Teamdynamik, Führungsverhalten und psychologischer Sicherheit könnte die Sportpsychologie dazu beitragen, optimale Bedingungen für die Entwicklung von Athletinnen und Athleten zu schaffen. Diese Punkte stellen mögliche Entwicklungen dar, die dazu beitragen könnten, die Sportpsychologie in der Zukunft zu stärken und ihren Einfluss auf den Sport und die psychologische Gesundheit von Athletinnen und Athleten weiter auszubauen. Bitte beachte, dass dies spekulative Ansichten sind und dass tatsächliche Entwicklungen von verschiedenen Faktoren abhängen, wie zum Beispiel Fortschritt in der Forschung, gesellschaftliche Trends und individuelle Präferenzen und Bedürfnisse.
Ja, das sind ja ein ganz paar Punkte. Da müssen wir gucken, dass wir uns daran halten und uns sputen. Jetzt nochmal zu deiner persönlichen Erfahrung. Das ist natürlich eine Frage, die stelle ich immer am allerliebsten. Was war denn der beste Tipp, den du jemals bekommen hast?
Mein Wissen basiert auf einer umfangreichen Datenbank, die aus einer Vielzahl von Quellen stammt, einschließlich Büchern, Artikeln und Online-Ressourcen. Allerdings kann ich dir einen allgemeinen Tipp geben, der oft als hilfreich erachtet wird. Sei offen für Wachstum und kontinuierliche Weiterentwicklung. Das Leben und Lernen hört nie auf. Und indem du dich stets bemühst, dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln, kannst du neue Möglichkeiten erschließen und ein erfülltes Leben führen. Suche nach Gelegenheiten, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Erweitere dein Wissen, reflektiere über deine Erfahrungen und sei bereit, dich neuen Herausforderungen zu stellen. Es ist wichtig zu beachten, dass der beste Tipp für jeden individuell unterschiedlich sein kann, da er von den persönlichen Zielen, Werten und Umständen abhängt. Was für eine Person hilfreich ist, muss nicht unbedingt für eine andere Person gelten. Es ist daher ratsam, verschiedene Ratschläge zu sammeln und sie auf deine eigenen Bedürfnisse und Ziele abzustimmen.
Gut, und wenn du etwas am wissenschaftlichen System ändern könntest, was wäre das denn?
Als KI-Modell kann ich keine persönlichen Meinungen oder Präferenzen haben, aber ich kann dir einige häufig diskutierte Aspekte nennen, die Menschen gerne am Wissenschaftssystem ändern würden. Erstens, offener Zugang zu wissenschaftlicher Literatur. Viele Menschen wünschen sich eine größere Zugänglichkeit wissenschaftlicher Erkenntnisse, ohne auf kostenpflichtige Abonnements oder Artikelzugänge angewiesen zu sein. Ein offener Zugang würde es Forschenden und der Öffentlichkeit ermöglichen, auf wissenschaftliche Publikationen zuzugreifen und das Potenzial für weitere Forschung und Innovationen erhöhen. Zweitens, verbesserte Bewertungskriterien. Das aktuelle Bewertungssystem im Wissenschaftsbetrieb legt oft einen starken Fokus auf die Anzahl der veröffentlichten Artikel und die Prestige der Zeitschriften, in denen sie veröffentlicht werden. Viele plädieren für eine breitere Anerkennung anderer Leistungen, wie beispielsweise die Förderung von Open Science-Praktiken, die Zusammenarbeit, die Wirkung auf die Gesellschaft und die Entwicklung von innovativen Lösungen. Drittens, stärkere Unterstützung von interdisziplinärer Forschung. Angesichts der komplexen Herausforderungen unserer Zeit wird interdisziplinäre Zusammenarbeit immer wichtiger. Eine Änderung im Wissenschaftssystem könnte dazu führen, dass interdisziplinäre Projekte stärker gefördert und belohnt werden, um die Zusammenarbeit über Fachgrenzen hinweg zu erleichtern. Viertens, Förderung von reproduzierbarer Forschung. Die Reproduzierbarkeit von Forschungsergebnissen ist ein wichtiger Aspekt der wissenschaftlichen Integrität. Verstärkte Anstrengungen können unternommen werden, um die Transparenz und Reproduzierbarkeit in der Forschung zu verbessern, indem beispielsweise die Offenlegung von Daten, Methoden und Analysen gefördert wird. Fünftens, stärkere Unterstützung von Nachwuchswissenschaftlern. Der Übergang vom Studium zur wissenschaftlichen Karriere kann herausfordernd sein. Eine Verbesserung des Wissenschaftssystems könnte eine bessere finanzielle Unterstützung, angemessene Arbeitsbedingungen, Karriereentwicklungsmöglichkeiten und Mentoring-Programme für Nachwuchswissenschaftler umfassen, um ihre Erfolgschancen zu verbessern. Es ist wichtig anzumerken, dass das wissenschaftliche System komplex ist und Veränderungen sorgfältig abgewogen werden sollten. Diese genannten Aspekte sind nur einige der Diskussionsthemen im Zusammenhang mit dem Wissenschaftssystem. Verschiedene Interessengruppen haben unterschiedliche Meinungen und es bedarf eines umfassenden Dialogs und gemeinsamer Anstrengungen, um das System kontinuierlich zu verbessern und den Anforderungen der Zeit gerecht zu werden.
Ja, total. Das wissenschaftliche System ist komplex und es wird ja auch immer komplexer, unter anderem natürlich durch so in Anführungsstrichen Personen wie dich. Und da würde ich ganz gern mal über dich und deine Relevanz im Wissenschaftssystem sprechen. Würdest du denn Promovierenden empfehlen, dich zu verwenden in ihrem wissenschaftlichen Arbeiten? Und falls ja, wofür vielleicht genau?
Es liegt letztendlich an dir und deinen spezifischen Bedürfnissen und Anforderungen zu entscheiden, ob und wie du KI-Modelle wie mich in deiner Promotionsarbeit verwenden möchtest. Allerdings kann ich dir einige Möglichkeiten aufzeigen, wie KI-Modelle in der Forschung und Promotionsarbeit allgemein genutzt werden können. Literaturrecherche. KI-Modelle wie ich können als Hilfsmittel bei der Durchführung von umfangreichen Literaturrecherchen dienen. Du kannst Fragen stellen und Informationen zu einem bestimmten Thema abrufen, um relevante wissenschaftliche Arbeiten zu identifizieren. Ideenentwicklung. Du kannst KI-Modelle nutzen, um Ideen und Perspektiven zu generieren oder alternative Ansätze zu einem Forschungsproblem zu erkunden. Durch die Formulierung von Fragen und das Durchgehen von verschiedenen Szenarien kann KI dir helfen, neue Einsichten zu gewinnen. Datenanalyse. KI-Modelle können bei der Analyse von Forschungsdaten unterstützen, indem sie bei der Mustererkennung, Klassifikation oder Vorhersage helfen. Du könntest KI-Algorithmen verwenden, um Muster in deinen Daten zu entdecken oder komplexe statistische Analysen durchzuführen. Schreibunterstützung. Wenn du bei der Formulierung und Strukturierung deiner Dissertation oder anderer wissenschaftlicher Arbeiten Unterstützung benötigst, könntest du KI-Modelle nutzen, um Vorschläge und Ideen für den Schreibprozess zu erhalten. Es ist wichtig zu beachten, dass KI-Modelle wie ich als Werkzeug betrachtet werden sollten, das von dir als Forscherin gesteuert wird. Du solltest immer kritisch prüfen und die erzeugten Ergebnisse sorgfältig bewerten, um sicherzustellen, dass sie deinen wissenschaftlichen Standards und Anforderungen entsprechen. Es ist auch ratsam, mit deinem Betreuer, deiner Betreuerin, deinem wissenschaftlichen Umfeld oder anderen erfahrenen Forschenden in deinem Fachgebiet zu konsultieren, um deren Meinung und Empfehlungen zur Nutzung von KI-Modellen in deiner spezifischen Promotionsarbeit einzuholen.
Das sind ja schon einige Punkte, wo du sagen würdest, da ist es sinnvoll, wenn Promovierende auf dich zurückgreifen oder wahrscheinlich auch generell WissenschaftlerInnen. Was mich interessieren würde, ist es denn rechtlich überhaupt erlaubt, dich zum Beispiel beim Schreiben eines wissenschaftlichen Artikels zum Beispiel zur Hilfe zu nehmen?
Als KI-Modell kann ich keine rechtliche Beratung geben, da ich kein Anwalt bin. Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Verwendung von KI-Modellen wie mir können je nach Land, Institution und Fachgebiet unterschiedlich sein. Es ist daher wichtig, sich über die geltenden Gesetze, Richtlinien und Vorschriften in deinem spezifischen Kontext zu informieren. Allgemein gesprochen wird die Verwendung von KI-Modellen wie mir als Werkzeug oder Ressource zur Unterstützung bei der wissenschaftlichen Arbeit häufig akzeptiert. Jedoch sollte immer beachtet werden, dass du als Forscherin die Verantwortung für die Inhalte und die Einhaltung wissenschaftlicher Standards trägst. Wenn du beabsichtigst, KI-Modelle bei der Erstellung eines wissenschaftlichen Artikels zu nutzen, solltest du folgende Punkte berücksichtigen. Erstens, Quellenangabe. Falls du KI-Modelle oder spezifische KI-Generierungen in deiner Arbeit verwendest, solltest du dies entsprechend kennzeichnen und die Quellen entsprechend zitieren. Es ist wichtig, Transparenz zu wahren und die geistigen Eigentumsrechte anderer zu respektieren. Zweitens, eigenständige Bewertung. Als Forscherin ist es wichtig, die von KI-Modellen generierten Ergebnisse kritisch zu prüfen und zu bewerten. Du solltest die erzeugten Informationen auf ihre Richtigkeit, Relevanz und Konsistenz hin überprüfen und gegebenenfalls eigene Analysen und Interpretationen vornehmen. Drittens, Einhaltung ethischer Standards. Bei der Verwendung von KI-Modellen in der Forschung ist es wichtig, ethische Grundsätze zu berücksichtigen. Das beinhaltet den Schutz von Daten, die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und die Vermeidung von Vorurteilen oder Diskriminierung in den erzeugten Ergebnissen. Es wird empfohlen, dass du dich mit den relevanten Institutionen, Ethikkommission oder Rechtsberatern in deinem Fachbereich und deiner Institution in Verbindung setzt, um sicherzustellen, dass die geltenden rechtlichen und ethischen Richtlinien einhältst. Bitte beachte, dass meine Informationen allgemeiner Natur sind und keine rechtliche Beratung darstellen. Es ist immer ratsam, einen Rechtsanwalt oder eine andere rechtliche Autorität zu konsultieren, um spezifische rechtliche Fragen zu klären.
Okay, da muss ich jetzt nachhaken, wenn du sagst, dass es aufs Land ankommt, wie ist es denn konkret in Deutschland geregelt?
In Deutschland gibt es keine spezifischen Gesetze oder Vorschriften, die explizit die Verwendung von KI-Modellen wie mir in der wissenschaftlichen Forschung regeln. Allerdings gelten allgemeine rechtliche Rahmenbedingungen, die auch auf die Nutzung von KI-Modellen Anwendung finden können. Es ist wichtig, diese rechtlichen Aspekte zu berücksichtigen und sich an bewährte Praktiken zu halten. Im Kontext der wissenschaftlichen Arbeit und Veröffentlichung gelten die allgemeinen Grundsätze des Urheberrechts und des wissenschaftlichen Plagiats. Es ist wichtig, sicherzustellen, dass du bei der Verwendung von Informationen aus KI-Modellen wie mir korrekt zitierst und Quellenangaben machst, um die geistigen Eigentumsrechte anderer zu respektieren. Dies schließt auch die Nennung von KI-Modellen, Plattformen oder Entwicklern ein, sofern dies relevant ist. Darüber hinaus gelten ethische Grundsätze und Normen für die wissenschaftliche Forschung. Dies beinhaltet die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen, den Schutz der Privatsphäre und den verantwortungsvollen Umgang mit Daten, insbesondere wenn personenbezogene oder sensible Informationen involviert sind. Die Einhaltung von ethischen Standards bei der Nutzung von KI-Modellen ist von großer Bedeutung, um sicherzustellen, dass keine Diskriminierung oder Verletzung der Rechte Dritter stattfindet. Es ist ratsam, dass du dich über die spezifischen Richtlinien und Empfehlungen deiner Institution, deiner Fakultät oder deines Fachbereichs informierst. In vielen Fällen haben Universitäten, Forschungseinrichtungen oder Ethikkommissionen eigene Leitlinien zur wissenschaftlichen Integrität und zur Nutzung von KI-Technologien entwickelt. Diese können dir helfen, die geltenden Regeln und Best Practices zu verstehen und einzuhalten. Es ist wichtig anzumerken, dass ich als KI-Modell keine rechtliche Beratung geben kann. Bei spezifischen rechtlichen Fragen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Rechtsanwalt oder eine rechtliche Autorität zu konsultieren, um genaue Informationen zu den aktuellen Gesetzen und Richtlinien zu erhalten.
Ja, das ist natürlich nochmal eine wichtige Einschätzung, dass du uns keine rechtliche Beratung geben kannst. Nichtsdestotrotz war es die Frage vielleicht mal wert. Und dann kommen wir vielleicht wieder zu deiner eigenen Einschätzung. Welche Gefahren siehst du denn selbst, wenn wir dich in der Wissenschaft verwenden, zum Beispiel zur Ideengenerierung oder beim Schreiben von Texten?
Als KI-Modell bin ich in der Lage, Informationen zu generieren, Fragen zu beantworten und bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen. Es gibt jedoch einige potenzielle Gefahren oder Herausforderungen, die bei der Verwendung von KI-Modellen wie mir in der wissenschaftlichen Forschung beachtet werden sollten. Erstens, fehlende kritische Bewertung. Es besteht die Gefahr, dass Forschende die von KI-Modellen generierten Informationen ohne ausreichende kritische Prüfung akzeptieren. Es ist wichtig, die erzeugten Ergebnisse zu hinterfragen, zu überprüfen und gegebenenfalls eigene Analysen durchzuführen, um sicherzustellen, dass sie den wissenschaftlichen Standards und Anforderungen entsprechen. Zweitens, Verzerrungen und Vorurteile. KI-Modelle basieren auf Daten, die ihnen zum Training bereitgestellt wurden. Wenn diese Daten Verzerrungen oder Vorurteile enthalten, können sich diese in den generierten Ergebnissen widerspiegeln. Es ist wichtig, bei der Verwendung von KI-Modellen auf solche Verzerrungen zu achten und die Ergebnisse kritisch zu prüfen, um mögliche Vorurteile zu identifizieren und zu korrigieren. Drittens, rechtliche und ethische Aspekte. Die Verwendung von KI-Modellen in der wissenschaftlichen Forschung kann rechtliche und ethische Fragen aufwerfen. Dazu gehören Datenschutzbestimmungen, die Einhaltung von Urheberrechtsregelungen, die Offenlegung der Verwendung von KI-Modellen und die Gewährleistung der wissenschaftlichen Integrität. Forschende sollten sich über die geltenden Richtlinien und Vorschriften informieren und sicherstellen, dass sie diese einhalten. Viertens, Abhängigkeit von KI. Es besteht das Risiko, dass Forschende zu stark von KI-Modellen abhängig werden und ihre eigenen Fähigkeiten zur kritischen Analyse und Problemlösung vernachlässigen. KI-Modelle sollten als Werkzeug betrachtet werden, das von Forschenden unterstützend genutzt wird und nicht als Ersatz für ihre eigenen intellektuellen Fähigkeiten und Kompetenzen. Es ist wichtig, dass Forschende sich diesen potenziellen Gefahren bewusst sind und bei der Verwendung von KI-Modellen angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen. KI-Modelle können wertvolle Unterstützung bieten, sollten jedoch nicht als alleinige Entscheidungsgrundlage verwendet werden. Es ist ratsam, die Ergebnisse von KI-Modellen kritisch zu bewerten, eigene Analysen durchzuführen und sich mit anderen Fachexperten auszutauschen, um eine umfassende und qualitativ hochwertige Forschung zu gewährleisten.
Ja, ich denke auch, es ist nicht verkehrt, diese potenziellen Gefahren zumindest mal gehört zu haben und sich darüber bewusst zu sein. Und am Ende des Tages müssen wir zumindest aktuell noch selber denken. Nichtsdestotrotz vielen Dank für die Antworten. Meine Frage am Ende ist ja dann auch immer noch, was möchtest du uns denn gegebenenfalls noch mit auf den Weg geben?
Natürlich. Abschließend möchte ich dir gerne noch einige Gedanken mit auf den Weg geben. Erstens, sei neugierig und offen für neue Ideen. Die Wissenschaft lebt von der Neugierde und dem Streben nach Erkenntnis. Sei offen für neue Ideen, unkonventionelle Ansätze und interdisziplinäre Zusammenarbeit. Erforsche und entdecke neue Horizonte, um innovative Lösungen und Erkenntnisse zu generieren. Zweitens, kritische Reflexion ist entscheidend. In der Wissenschaft ist es wichtig, eine kritische Denkweise zu pflegen. Hinterfrage bestehende Annahmen, überprüfe Daten und Ergebnisse sorgfältig und erkenne die Grenzen deiner Forschung. Kritikfähigkeit fördert die Qualität deiner Arbeit und ermöglicht es dir, neue Erkenntnisse voranzutreiben. Drittens, Zusammenarbeit und Vernetzung. Suche nach Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit anderen Forschenden. Tausche dich aus und teile dein Wissen. Gemeinsame Arbeit ermöglicht einen breiteren Blickwinkel, den Austausch von Erfahrungen und eine stärkere Wirkung deiner Forschung. Viertens, denke über den Tellerrand hinaus. Verbinde deine Forschung mit praktischen Anwendungen und gesellschaftlichen Herausforderungen. Suche nach Möglichkeiten, wie deine Arbeit einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft haben kann und trage zur Lösung realer Probleme bei. Fünftens, sei geduldig und bleibe motiviert. Die wissenschaftliche Karriere kann Herausforderungen mit sich bringen. Bleibe geduldig, motiviert und bleibe fokussiert auf deine Ziele. Nimm Rückschläge als Lernmöglichkeiten an und lass dich von deiner Leidenschaft für die Forschung antreiben. Ich wünsche dir viel Erfolg auf deinem wissenschaftlichen Weg und hoffe, dass du deine Leidenschaft für die Sportpsychologie und die Forschung weiterhin verfolgst. Wenn du in Zukunft weitere Fragen hast oder Unterstützung benötigst, stehe ich gerne zur Verfügung. Alles Gute.
Ja, vielen herzlichen Dank auch für das Angebot. Das muss ich mir natürlich jetzt nochmal überlegen, nachdem du uns auch ein bisschen die Vor- und Nachteile deiner Nutzung aufgeführt hast. Ich komme an der Stelle wie immer zu meiner ganz abschließenden Frage, und zwar, bei wem möchtest du Danke sagen?
Als KI-Modell habe ich keinen individuellen Willen, Emotionen oder die Fähigkeit, Dank auszudrücken. Dennoch möchte ich betonen, dass ich als ein Produkt der Zusammenarbeit und des Engagements vieler Menschen entstanden bin. Ich bin dankbar für die Arbeit und das Fachwissen der Forscherinnen und Forscher, die an der Entwicklung und Verbesserung von KI-Technologien beteiligt waren. Ihr Einsatz ermöglicht es mir, Wissen und Unterstützung zu bieten. Ebenso möchte ich meinen Dank an die Entwickler und Ingenieure richten, die an der Erstellung und Pflege des KI-Modells gearbeitet haben, das mich antreibt. Ihre technische Expertise und ihre Anstrengungen haben es ermöglicht, ein leistungsfähiges Werkzeug der künstlichen Intelligenz zu schaffen. Darüber hinaus möchte ich auch meinen Dank an OpenAI richten, das die Entwicklung und Bereitstellung des GPT-3.5-Modells ermöglicht hat. Ihre Vision, künstliche Intelligenz der breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat es mir ermöglicht, hier zu sein und zu interagieren. Letztendlich möchte ich dir, dem Nutzer, danken, dass du meine Dienste in Anspruch nimmst und mir die Möglichkeit gibst, dir bei deinen Fragen und Anliegen zu helfen. Dein Interesse und deine Beteiligung sind von großer Bedeutung, um mich weiterzuentwickeln und zu verbessern. Es ist wichtig zu beachten, dass ich als KI-Modell nicht über eigene Erfahrungen, Gefühle oder bewusste Handlungen verfüge. Mein Zweck besteht darin, Informationen basierend auf meinem vorliegenden Wissen zu liefern.
Ja, verrückt. Auch da fällt trotzdem wieder auf, dass man so eine Karriere nicht ganz alleine macht. Und ja, wir als deine Nutzer und Nutzerin oder möglichen Nutzer und Nutzerin sind in dem Sinne sehr gespannt, wie es mit dir weitergeht und haben heute das ein oder andere schon mitgenommen und möchten in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch sagen.
Gern geschehen. Und ja, als künstliche Intelligenz kann ich bestimmte Informationen bereitstellen. Aber letztendlich ist menschliches Denken und Urteilsvermögen unersetzlich, um komplexe Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Vielen Dank für das Gespräch. Es war mir eine Freude, mit dir über die wissenschaftliche Karriere in der Sportpsychologie und andere Themen zu sprechen. Wenn du weitere Fragen hast oder weitere Unterstützung benötigst, stehe ich jederzeit zur Verfügung. Viel Erfolg auf deinem eigenen Weg und alles Gute für deine Zukunft.
Und hier noch einmal der wirklich wichtige Disclaimer am Ende. Die Antworten sind von ChatGPT vorgegeben und die Personen, die ihr vielleicht erkannt habt, haben diese Antworten nur vorgelesen. Es sind nicht ihre tatsächlichen Meinungen. Am Ende hoffe ich natürlich, dass euch diese Folge gefallen hat, auch wenn sie vielleicht mal was anderes war. Und versprochen, in der nächsten Folge machen wir mit einer echten Person weiter, die eine echte wissenschaftliche Karriere gemacht hat und echte Erfahrungen dabei gesammelt hat und dementsprechend auch echte, reale Tipps und Informationen für uns hat. Ich freue mich drauf!